Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute geht es weiter mit dem zweiten Kapitel des Matthäusevangeliums. Es geht um Sterndeuter. Und bevor ich beginne mit dem Text, möchte ich Jacqueline danken für ihre Spende. Vielen Dank, liebe Jacqueline, du hilfst mir wirklich sehr damit. Und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, wenn du mich in meiner Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du auch spenden. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf www.mehr-himmel.de. Vielen, vielen Dank schon einmal für deine Unterstützung. Ja, ich fange an bei Matthäus 2, Vers 1. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Juda geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Es ist jetzt gerade Juni, wo ich das aufnehme, und draußen 35 Grad oder sowas, also es passt hier perfekt rein, die Weihnachtsgeschichte. Aber als ich die Folge vorbereitet habe, als ich den Text in der Tiefe gelesen habe, da sind mir so viele Sachen aufgefallen, die natürlich immer relevant sind und nicht nur an Weihnachten und über die vielleicht ja auch du dir noch niemals Gedanken gemacht hast im Rahmen dieser Weihnachtsgeschichte. Und hier steht ja zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa. Also das ist eigentlich das erste Mal hier im Matthäusevangelium, dass eine Ortsangabe vorkommt, nämlich Bethlehem. Und daran sieht man, im ersten Kapitel gab es ja den Stammbaum Jesu, dass die theologische Herkunft Jesu viel wichtiger ist als die geografische. Also Jesus ist der Messias, das ist ja das, was Matthäus zeigen möchte. Und er möchte eben zeigen, dass Jesus der Sohn Davids ist, der Sohn Abraham, und dass er vom Heiligen Geist kommt. Was hat es jetzt mit Bethlehem auf sich? Bethlehem ist die Heimat Davids, also sie wird auch genannt die Davidsstadt. Und daher soll eben der Messias kommen. Und das bezieht sich auf Micha 5,1. Das wird auch, Matthäus zitiert das dann auch im sechsten Vers, aber ich greife das schon mal voraus und zitiere aus Micha 5,1. Aber du, Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Ich habe das gelesen. Ich habe die kleinen Propheten noch nicht so intensiv gelesen, eigentlich nur ja jeweils irgendwelche aus dem Kontext gezogenen Zitate, die in irgendwelchen Predigten oder ja irgendwo genannt werden, aber ich habe nicht die Bücher systematisch gelesen und ich habe mich dann gefragt, ja, ist denn das, nur weil das da jetzt steht über Bethlehem und dass da der Messias kommt, ist das wirklich auf Jesus bezogen? Und ich habe ja gesagt, ich möchte hier naive Fragen an den Text stellen. Ich habe mich dann auch gefragt, ja, was sagen denn die Juden dazu, wenn man denen heute sagt, ey, lest doch mal da euren Micha, der hat ja schon gesagt, dass der Messias in Bethlehem geboren wird und ihr wartet immer noch auf den Messias, also da stimmt ja irgendwas nicht. Also beide können nicht recht haben. Und die Juden antworten darauf, dass das nicht in den Gesamtzusammenhang von Micha passt, von dem Kapitel auch vorher, von Kapitel 4 und 5 insgesamt. Und ich möchte mal aus dem vierten Kapitel die Verse 1 bis 4 vorlesen, also Micha 4, 1 bis 4. Übrigens, zu jeder Folge gibt es einen Eintrag, einen Blogbeitrag würde ich das nicht nennen, aber ich habe zum Matthäusevangelium gibt es da einen Beitrag und zu jeder Episode liste ich die Bibelstellen auf, die ich benutze. Also wenn du das nochmal nachlesen möchtest, dann kannst du das auf www.mehr-himmel.de, das steht oben bei Podcast und dann findest du jeweils die aktuelle Folge und dann kannst du einfach das da nachlesen. Also Micha 4, 1 bis 4. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen Völker. Viele Nationen gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heerscharen hat gesprochen. Und die Juden, die das lesen, die sagen, okay, hier wird ja ein vollkommener Frieden verheißen. Hier steht, dass alle Völker Gott anerkennen werden und dass die zerstreuten Juden, das kommt später, das kam jetzt in dem Abschnitt nicht vor, wieder zusammengeführt werden. Das ist aber, nachdem Jesus gekommen war und gestorben ist und wieder auferstanden ist, wenn ihr das sagt, liebe Christen, das ist nach Jesus nicht der Fall. Wenn der Messias schon da war, warum sieht die Welt dann noch so aus, wie sie aussieht? Und das ist ja schon ein berechtigter Einwand. Und die Antwort von Christen lautet dann, naja, also was können wir darauf antworten? Wir können darauf antworten, entweder ist Jesus nicht der Messias oder die Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllen sich in mehreren Phasen. Und wie du dir denken kannst, antworten, ja, haben sich die Christen, entscheiden sich in der Regel für die zweite Antwortvariante, weil die erste würde keinen Sinn machen, da wären sie keine Christen mehr, wenn sie sagen würden, Jesus ist nicht der Messias. Also die Verheißungen erfüllen sich in mehreren Phasen, das passiert nicht alles auf einmal. Und mehrere Phasen, das ist so dieses schon jetzt und noch nicht, also teilweise erfüllt, aber teilweise auch noch nicht. Und es sind vor allem zwei Phasen, in denen sich diese Verheißungen erfüllen. Nämlich die erste Phase ist, dass mit Jesus das Reich Gottes beginnt. Also der Messias ist gekommen, das ist sein erstes Erscheinen. Und dann gibt es aber noch das zweite Erscheinen, das wird auch Parousie genannt. Parousie bedeutet Ankunft oder Wiederkunft. Und das bedeutet, dass die endgültige Vollendung noch aussteht. Die geschieht erst bei seiner erneuten Wiederkunft. Bei seinem ersten Kommen rettet uns Jesus von der Sünde. Er stirbt und er steht auf. Und das Reich Gottes beginnt. Es beginnt unter uns. Und beim zweiten Kommen werden alle Toten auferstehen. Es wird ein Gericht geben. Es wird endgültiger Friede hergestellt und die Schöpfung wird vollendet. Also das ist das, was ich gerade von Micha vorgelesen habe. Das wird erst eben beim zweiten Kommen geschehen. Du wirst ja etwas rascheln von Papier hören. Das sind meine Zettel, auf die ich aufschreibe. Ich habe ja erzählt, dass ich nicht mehr am Computer arbeite, sondern das auf Zettel schreibe, damit mein Baby nicht immer Mama am Computer sieht, sondern die Mama liest Bibel und schreibt was auf. Mir scheint, das ist eine viel bessere Ansicht, die man haben kann als Baby. Okay, kommen wir zurück zum Text. Also dann steht hier im zweiten Teil. Ich blätter hier auch mal wieder zurück. Alles hier analog. Also gehen wir mal wieder zurück zum Text. Ich lese nochmal vor. Siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Also zunächst einmal die Sterndeuter, das sind Fremde, das sind keine Juden, sondern Heiden. Heidnische Gelehrte, die aus dem Osten kommen. Und ich lese nochmal eben weiter, Vers 3, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Also diese Fremden suchen Jesus, die sind auf der Suche nach dem neugeborenen König der Juden, wie sie sagen. Aber gleichzeitig reagiert die religiöse und politische Elite Jerusalems, also König Herodes erschrak sich und mit ihm erschrak sich auch ganz Jerusalem, die reagiert feindlich. Und ich lese gleichzeitig auch das Lukas-Evangelium und das ist interessant, weil da im zweiten Kapitel Vers 8 steht, in dieser Gegend, also in dieser Gegend der Krippe, lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Und da fragt man sich natürlich, ja, okay, Matthäus schreibt, es kamen Sterndeuter aus dem Osten. Lukas schreibt, es kamen Hirten, die da in der Nähe auf ihre Herde aufgepasst haben. Was denn jetzt? Also schließt sich das gegenseitig aus? Warum kommen bei dem einen Hirten, bei dem anderen Sterndeuter? Und das hängt damit zusammen, dass das verschiedene Funktionen hat. Also Lukas will zeigen, dass arme Menschen, dass unbedeutende, gesellschaftlich unbedeutende Menschen zuerst angesprochen werden, dass Gottes Heil dem Geringen gilt, nicht dem Herrscher, dem Reichen, dem Einflussreichen, sondern eben dem ganz einfachen, ausgestoßenen Menschen. Und interessanterweise waren Hirten damals tatsächlich Ausgestoßene. Das waren keine Menschen, die gut angesehen waren oder irgendeinen ganz okayen Job hatten, sondern die waren Ausgestoßene. Die waren ja schon alleine unrein, dadurch, dass sie immer mit den Exkrementen der Tiere in Berührung kamen. Also das will Lukas zeigen und Matthäus hat dagegen eine etwas andere Absicht. Er will zeigen, dass das Evangelium für alle ist. Er will zeigen, dass die Völker der Welt zu Jesus kommen. Und das ist natürlich kein Widerspruch, weil das ist ja auch zeitlich versetzt. Also es ist eigentlich komplementär, das ergänzt sich gegenseitig. Also die Hirten, die waren unmittelbar in der Nähe, als Jesus geboren wurde, dann lagerten sie da in der Nähe auf freiem Feld, schreibt Lukas. Und die Sterndeuter hingegen kamen erst Monate später zu einem Haus, was wir später in Vers 11 lesen. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Also das geschah erst später, das passierte nicht direkt bei der Geburt an der Krippe. Dass sie so zusammen dargestellt werden, die heiligen drei Könige und die Hirten, das ist eher Folklore, aber das war wohl nicht so, dass sie sich da getroffen haben in der Krippe, weil eben die Sterndeuter später kamen. Ich lese mal weiter, Verse 4 bis 9. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle, also jetzt Herodes. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten, und jetzt kommt das, was ich gerade schon aus Micha zitiert habe, du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Also das ist ja eine ganz schön verwickelte Geschichte, wenn man sich das so überlegt. Was passiert denn da eigentlich? Also die Sterndeuter sind bei sich zu Hause im Osten und sie sehen den Stern und kommen nach Jerusalem. Sie kommen nicht nach Bethlehem, weil den Ort kennen sie nicht. Sie wissen nur, okay, der führt sie nach Juda und gehen dann zu dem römischen Herrscher, also zu Herodes, und berichten ihm davon und fragen, wo müssen wir denn jetzt hin? Und dieser erschrickt, also Herodes erschrickt, weil sie sprechen von einem König der Juden und jeder andere König war für Herodes eine Bedrohung. Der hatte sowieso, ich habe gelesen, der hatte ziemliche Panik, dass ihm jemand seinen Thron da wegnahm. Sogar hat er eigene Familienangehörige umgebracht, wenn er dachte, dass sie ihm Konkurrenz machen können. Also und dann will der natürlich herausfinden, ja, wo müssen die denn hingehen, weil da kann ich ja diesen zukünftigen König, kann ich den umbringen, bevor der überhaupt König werden kann. Der fragt dann wiederum die jüdischen Hohepriester und Schriftgelehrten, die das ja wissen müssen und wissen können und die sagen ihm dann, wo genau der Messias geboren werden soll. Sie kennen Micha und sie sagen ja in Bethlehem. Also die entscheidende Ortsangabe in der ganzen Geschichte, die kommt aus der Schrift. Die kommt nicht von den Sterndeutern oder von Herodes, sondern die kommt aus der Schrift. Und daraufhin ziehen die Sterndeuter dann nach Bethlehem und dann erscheint der Stern erneut und führt sie genau bis zu dem Haus, wo Jesus sich befindet. Also das ist doch absolut faszinierend, wie das so zusammenspielt, wie Gott das arrangiert hat, dass diese verschiedenen Faktoren zusammenspielen. Und die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, als ich den Text gelesen habe, ist, warum diese Sterndeuter? Wofür braucht man die denn eigentlich? Also warum schickt Gott ausgerechnet Sterndeuter? Nutzt Gott etwa Astrologie? Und Sterndeuter im griechischen Original steht da Magoi. Und das ist tatsächlich ja die Wurzel unseres deutschen Wortes für Magier. Und die übliche Bezeichnung, die stammt aus der Lutherbibel, da heißt es nämlich die Weisen oder die Gelehrten aus dem Morgenland. Das ist ja das, was viele kennen. Aus meiner Kindheit in der katholischen Kirche, da waren das keine Weisen aus dem Morgenland, sondern das waren die heiligen drei Könige. Und vielleicht kennst du diese Tradition der Sternsinger, die ist mittlerweile ziemlich populär geworden. Ich glaube, als ich klein war, war die nur unter den Katholiken populär. Also da verkleiden sich Kinder als die heiligen drei Könige und klingeln erstmal an den Haustüren und singen dann ein paar Lieder und sammeln Geld für einen wohltätigen Zweck und schreiben dann eben den Segen auch an die Haustüren. Anscheinend ist es mittlerweile eine ökumenische Sache geworden, so dass es auch die evangelische Kirche durchführt. Anscheinend macht die katholische und die evangelische Kirche machen das zusammen. Und interessanterweise dieser Segen, der an die Haustür geschrieben wird, das steht dann immer irgendwie 20 und dann ein Sternchen, C plus M plus B plus und dann nochmal eine Zahl, zum Beispiel 26. Und ich habe mir das mal erklären lassen, was das bedeutet. Vielleicht hast du diesen Segen schon gesehen oder du wohnst auch in einem Gebiet, wo man das macht. Und die beiden Zahlen sind jeweils das Jahr, also Kalenderjahr 20 zum Beispiel und 26 Jahr ist dann das Jahr 2026. Der Stern nach der ersten Zahl steht tatsächlich für den Stern von Bethlehem. Dann die drei Kreuzzeichen, das sind keine Plusse, sondern das bedeutet der dreifaltige Segen Gottes. Und CMB, das steht nicht für die Namen dieser heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior, Balthasar, wie viele Menschen denken, sondern Christus Mansionem Benedicat, lateinisch für Christus segne dieses Haus. Da kann man auch noch lange Geschichten drüber erzählen, wie Menschen im Mittelalter auf die Idee gekommen sind, dass diese Weisen aus dem Morgenland, dass die Kaspar, Melchior und Balthasar heißen und welche Züge die haben und so weiter, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall waren diese Sterndeuter in Persien oder in Babylonien. Und das waren nicht Magier in dem Sinne, sondern das waren Astronomen, Astrologen, Traumdeuter, Naturwissenschaftler. Also da war das alles gemischt. Da war nicht Naturwissenschaft und Esoterik getrennt, sondern das gehörte alles zusammen. Und besonders die Astronomie und die Astrologie waren damals ein Fachgebiet. Und bei der Astronomie geht es ja um die Beobachtung des Nachthimmels, die Planetenbahnen, Konstellationen von Planeten und so weiter, während es bei der Astrologie um den Kosmos geht, um die Idee, dass Götter durch Planetenbewegung zu den Menschen sprechen. Also das ist natürlich schon ziemlich esoterisch. Und interessanterweise in der Geschichte, die Matthäus erzählt, spielt aber auch die Astrologie eine Rolle. Ich habe das mit meinem Mann, ich habe ihn gefragt, ja, ist es nicht komisch, dass Gott Astrologie benutzt? Und er hat dann geantwortet, nee, wieso? Das ist doch einfach nur Astronomie, die er benutzt. Aber das stimmt nicht, weil sie haben das astronomisch berechnet und wie dieser Stern steht und was das bedeutet, da gehe ich gleich drauf ein. Also das einmal haben sie Astronomie benutzt, aber dann haben sie auch Astrologie benutzt im Sinne von astrologischem Glauben, weil ohne diesen astrologischen Glauben, dass das wirklich etwas bedeutet, dass das wirklich auf ihr Leben eine Wirkung hat, wären sie gar nicht losgelaufen, hätten sie es einfach nur beobachtet und es wäre genug gewesen, aber sie sind losgelaufen und das hat eben mit der Astrologie zu tun. Und interessanterweise war Astrologie im Alten Testament streng verboten. Ich lese mal aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18, Verse 10 bis 12. Es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keinen, der Losorakel befragt, Wolken deutet, aus dem Becher weissagt, zaubert, Gebetsbeschwörungen hersagt oder toten Geister befragt, keinen Hellseher, keinen, der verstorben um Rat fragt. Denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Wegen dieser Gräuel rottet sie der Herr, dein Gott, aus. Also da war jede Art von esoterischer, zaubermäßiger Handlung war verboten, aber Gott nutzt das hier. Und zwar gab es im 7. Jahrhundert vor Christus, gab es eine dreifache Begegnung von Jupiter und Saturn im Sternbild Fische. Und diese Planeten, die rückten aus Sicht der Erde dreimal innerhalb von wenigen Monaten so nah zusammen, dass sie optisch fast zu einem einzigen extrem hellen Lichtpunkt verschmolzen. Und das war eben dieser Stern von Bethlehem. Und für diese babylonischen Sterndeuter, für diese Magoi, war die Sache eindeutig, weil Jupiter stand für den Königsplaneten. Also das war der höchste Herrscher und Weltenlenker. Der Saturn symbolisierte das Volk der Juden, beziehungsweise Herrscher des Westens. Und das Sternbild Fische stand symbolisch für das Land Palästina, für Judäa und auch für das Ende eines Zeitalters und den Beginn eines neuen Zeitalters. Und daraus ergibt sich eben eine astrologische Formel, nämlich Jupiter, König, plus Saturn, Juda, plus Fische, Palästina, bedeutet, es wird ein neuer König der Juden in Palästina geboren. Und faszinierenderweise finden wir diese Planetenkonstellation auf babylonischen Keilschrifttafeln, die man gefunden hat. Und du, wenn du jetzt gut zugehört hast, fragst du dich vielleicht, hä, 7 vor Christus? Da stimmt ja irgendwas nicht. Aber es gab christliche Mönche, die für unsere Zeitrechnung verantwortlich sind, die sich im Mittelalter verrechnet haben bei der Berechnung unseres Kalenders. Deswegen wurde Jesus 7 vor Christus geboren und nicht im Jahre 0. Okay, ich will jetzt auch gar nicht weiter auf diese astrologischen Konstellationen, astrologisch weiter darauf eingehen. Aber die Frage ist ja, warum macht Gott das? Warum nutzt er das? Und da gibt es 3 Gründe. Und aus diesen 3 Gründen können wir auch können wir verstehen und für uns herausziehen, wie Gott mit unserem Leben vorgeht. Der erste Punkt ist, dass Gott so zu den Menschen spricht, dass sie es verstehen. Also er spricht individuell mit ihnen. Er spricht mit jedem so, dass die Person das versteht, dass es für sie zugänglich ist. Und das nennt man auch das Prinzip der Kondeszenz, Herablassung. Also das ist so wie eine pädagogische Anpassung. Wenn du ein Baby zum Beispiel hast, dann redest du mit dem Baby nicht so wie mit deinem Professor, wenn du zum Beispiel eine mündliche Abschlussprüfung in Philosophie hast, sondern du sprichst mit dem Baby, machst du vielleicht auch manchmal irgendwelche albernen Geräusche und brabbelst nach, was das Baby sagt, oder sprichst in einer ganz hellen, süßen Stimme und so weiter. Und Gott macht das auch. Und hier in diesem Fall nutzt er die Astrologie, weil die babylonischen Weisen, die kennen ja keine hebräischen Prophetenrollen, die kennen nicht die Schrift. Er nutzt das, was sie kennen, und sie kennen Astrologie und Astronomie, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Zum Prinzip der Kondeszenz kann man noch sehr viel sagen. Ich finde das unglaublich interessant, und überhaupt in der ganzen Menschwerdung Gottes, das ist natürlich das Höchste, was Kondeszenz sein kann. Er lässt sich herab und wird Mensch und stirbt auch als Mensch. Aber dazu mache ich vielleicht nochmal eine eigene Folge, wenn ich wieder systematische Folgen mache. Das war auf jeden Fall der erste Grund, warum Gott Sterndeuter nutzt. Der zweite Grund ist, dass ja die Sterne letzten Endes, sie spielen nur eine Rolle, sie werden entmachtet. Es ist ja nicht so, dass die Sterne das Schicksal bestimmen, wie das in der Astrologie ist. Also, keine Ahnung, Saturn steht im Sternzeichen Fische, dann hast du morgen, musst du morgen Lotto spielen, weil dann hast du Glück im Spiel, aber vielleicht hast du Pech in der Liebe, also sei nett zu deinem Freund, sonst gibt es Streit, irgendwie diese komischen Ratschläge, die in den Horoskopen drin stehen. So ist es natürlich nicht, sondern die Sterne dienen Gott. Gott nutzt die Sterne für seine Zwecke und nicht umgekehrt. Und interessanterweise, im Text ist es auch so, dass kaum sind die Sterndeuter in Bethlehem angekommen, verliert die Astrologie ihre Macht. Also sie blicken dann nicht mehr in den Himmel, um die Zukunft zu deuten, sondern sie fallen vor dem Baby, das sie sehen, auf die Knie. Das lese ich gleich noch. Also die Schöpfung, der Stern, verweist auf den Schöpfer, auf Jesus. Und das passt zu dem, was Paulus schreibt in Römer 1,25. Ich lese das mal vor. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Also diese Verwechslung von Schöpfung und Schöpfer, das sehen wir heute ja ganz häufig. Ich habe vorhin noch eine Folge von Skip Heitzig gehört zu Jesaja, und da spricht er auch darüber, wie das oft so gesagt wird, Mother Earth, und dass man die Erde so als Mutter anbetet und dass man sie zu einem Götzen macht. Und das passiert eben sehr häufig. dass man etwas Geschaffenes zum Schöpfer erhebt und damit Götzendienst eigentlich betreibt und gar nicht merkt, was man da eigentlich macht. Also natürlich ist es wichtig, die Schöpfung zu bewahren und auf sie gut aufzupassen, weil Gott uns das anvertraut hat. Aber wenn wir daraus unseren Lebensinhalt machen, ja, dann schießt das über das Ziel hinaus und ist nicht mehr angemessen, sondern ist ein Götzendienst. Und hier passiert eben das gerade nicht. Also die schauen dann nicht mehr in den Himmel, sondern sie fallen auf die Knie und dann hat eben der Stern seine Rolle erfüllt und tritt wieder in den Hintergrund, weil Gott ihn eben benutzt für seine Zwecke. Und warum er sie benutzt, die Sterndeuter, der dritte Grund, habe ich gerade schon gesagt, um eben zu zeigen, dass das Evangelium für alle gilt, dass das universell ist. Also diese heidnischen Magier kommen aus Babylonien, um Jesus anzubeten, während gleichzeitig die jüdische Elite in Jerusalem wegschaut. Da sieht man ja schon ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums diesen Konflikt. Das Evangelium ist universell. Jesus ist für alle Menschen gekommen, nicht nur für die Juden. Und das, was wir tun müssen, ist ihn anerkennen als unseren Herrn und ihm unser Leben anvertrauen, ihn ins Zentrum unseres Lebens zu setzen, ihm die Kontrolle zu geben, unser Kreuz auf uns zu nehmen und dann werden wir zu seinen Kindern. Und dafür müssen wir nicht mehr tun, weil er hat alles schon getan. Wir müssen ihm nur unser ganzes Leben anvertrauen. Und es ist eben nicht mehr so, dass man da hineingeboren wird und dass man bestimmte Opfer bringen muss und dass man ein relativ kompliziertes Leben mit komplizierten Ritualen führen muss, sondern es ist eben für jeden, für alle. Und wie der einzelne Mensch darauf reagiert, das ist ganz unterschiedlich. Und während die jüdische Elite wegschaut, fallen die heidnischen Magier aus Babylonien auf ihre Knie. Und ich lese jetzt nochmal die letzten Verse. Als sie den Stern sahen, Vers 10, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Ich fand auch diese Reaktion interessant. Da würde man vielleicht sonst schnell drüber hinweglesen. Aber was machen diese Sterndeuter? Also es sind eigentlich 5 Reaktionen, die sie haben. Also erst einmal große Freude. Nämlich darüber, sie sehen diesen Stern wieder und dann wurden sie von großer Freude erfüllt. Sie haben Orientierung, sie haben den Weg wiedergefunden. Und darüber freuen sie sich. Und das ist ja auch in unserem Leben so, oder? Also du erinnerst dich vielleicht daran, als Jesus in dein Leben kam, als sein Licht in dein Leben geschienen hat, wie du auf einmal den Weg wieder gefunden hast, wie dir das Orientierung gegeben hat, wo du vorher nur im Dunkeln herumgetappt bist und verschiedene Sachen ausprobiert hattest und gar nicht wusstest, mache ich dies, mache ich das, was ist eigentlich richtig, ist alles irgendwie gleich, ist auch alles irgendwie egal. Und plötzlich hattest du auch du wieder Orientierung und den Weg. Dann das Zweite, sie fielen nieder und huldigten dem Kind. Da habe ich mich dann, ich verstehe natürlich irgendwie intuitiv, was huldigen bedeutet, aber ich habe das trotzdem nochmal nachgeschlagen. Huldigen bedeutet anbeten durch körperliche Geste, Unterordnung und Respekt ausdrücken. Also das bedeutet eigentlich, durch eine körperliche Geste zu zeigen, dieses Kind ist mehr als ich. Also sie haben ihn als König, als Herrscher anerkannt und sich ihm unterworfen. Und dann das Dritte, sie gaben ihm ihre Schätze. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Und auch das ist interessant, weil das bedeutet ja, dass sie Wertvolles nicht festhalten, sie behalten das nicht für sich, sondern sie geben ihm alles. Also Jesus ist wichtiger als Besitz. Das ist so wie bei dem Gleichnis vom Schatz im Acker, da habe ich auch schon eine Folge zugemacht. Oder das, was Jesus vom reichen Jüngling fordert, gib all deinen Besitz auf und folge mir. Und der Jüngling ist traurig und geht nicht mit und gibt nicht seinen Besitz auf. Aber diese Sterndeuter, die geben ihm diese Schätze und ja, zeigen damit, du bist viel wichtiger als alles, was wir jemals besitzen könnten, als alle kostbaren Schätze dieser Welt. Und dann gehorchen sie ja auch dem Gebot, das sie im Traum bekommen. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, Vers 12, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Also die haben dann nicht überlegt, ja, ist der Traum jetzt, ist der von Gott? Haben wir uns das nur ausgedacht? Sollen wir jetzt zu dem Herrscher zurückgehen? Vielleicht belohnt er uns ja noch. Da könnte man sich verschiedene Sachen überlegen, dass es eine gute Idee gewesen wäre, zu Herodes zurückzukehren. Vielleicht hätten sie dann noch ordentlich profitiert. Aber sie gehorchen dem Gebot, das sie da im Traum bekommen und gehen einen anderen Weg und gehen eben nicht zu Herodes wieder zurück. Aber das waren eigentlich nur 4 Sachen. Also sie gehen einen anderen Weg. Ja, das kann man vielleicht in 2 einteilen. Also sie gehorchen dem Gebot und dann gehen sie einen anderen Weg. Und ich glaube, wenn Jesus in dein Leben kommt und die Kontrolle über dein Leben bekommt und dir Orientierung gibt, dir den Weg zeigt und dein Leben dann von außen genauso aussieht, wie es vorher war, dann ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn sich gar nichts ändert, wenn man gar nichts sieht, dass sich da etwas verändert hat. Wie bei den Sterndeutern, sie sind zu dem Kind gekommen, zu Jesus, sie sind vor ihm auf die Knie gefallen, sie haben verstanden, er ist mehr als sie, sie haben ihm Geschenke gegeben, sie gehorchen dem Gebot und sie sind dann einen anderen Weg gegangen. Sie haben etwas verändert in ihrem Leben. Und ich möchte dich fragen, ja, wie ändert Jesus denn dein Leben? Und überleg auch mal, nicht nur, wie er dein Leben verändert hat oder wie er das noch in Zukunft tun könnte. Vielleicht gibt es noch einige Bereiche in deinem Leben, wo du ihm noch nicht die Kontrolle gegeben hast, die du noch für dich behältst, weil du denkst, ja, das habe ich doch schon so oft versucht oder das weiß ich besser oder ja, was soll ich denn Gott damit belästigen? Oder vielleicht bist du noch gar nicht auf die Idee gekommen, das an Gott zu bringen, das an Gott zu geben. Also einerseits das auf der Ebene, was dich betrifft, aber dann überleg auch mal, was Jesus im Leben deiner Familie machen könnte oder im Leben deiner Freunde und Bekannten, wie er deren Leben verändern könnte. Und ja, vielleicht bist du die einzige Möglichkeit, wie sie überhaupt davon hören können, weil wie Paulus im Römer 10, 17 schreibt, Glaube kommt durch Hören. Also wenn diese Menschen, die um dich herum sind, in deiner Umgebung sind, wenn die nie vom Evangelium hören, dann können sie auch nicht glauben und dann kann Jesus ihre Leben nicht verändern. Ja, deswegen möchte ich dich ermutigen, deinen Glauben zu teilen mit den Menschen, die um dich herum sind, ihn freimütig zu teilen, ohne falsche Zurückhaltung oder irgendeine Scham. Du musst dich dafür nicht schämen, sondern mach es einfach, was soll schon passieren? Es kann eigentlich nur etwas sehr Gutes passieren, nämlich, dass du die Menschen, denen du davon erzählst, dass du deren Leben rettest im buchstäblichen Sinne. Ja, ich muss zugeben, dass mir das auch nicht immer leicht fällt. Es fällt mir zwar hier im digitalen Umfeld, fällt mir das leicht, darüber zu sprechen, aber auf der Straße hadere ich schon noch manchmal damit. Also ich denke, wir können alle füreinander beten, dass wir freimütiger unseren Glauben teilen. Ja, das war es mit dieser Folge des Mehr-Himmel-Podcasts. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Bitte unterstütze mich, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest. Wie gesagt, du findest alle Möglichkeiten auf www.mehr-himmel.de und in den Shownotes. Du kannst einfach überweisen auf mein belgisches Konto. Du kannst per PayPal eine Zahlung einrichten oder eine einmalige Zahlung. Du kannst auch ein Abo einrichten mit Stripe, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also vielen, vielen Dank schon einmal für deine Unterstützung und vielen Dank fürs Zuhören. Gottes Segen für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.
Für den Chormeister zum Flötenspiel, ein Psalm Davids. Höre her meine Worte, achte auf mein Seufzen, vernimm mein lautes Schreien, mein König und mein Gott, denn zu dir flehe ich. Herr, am Morgen hörst du mein Rufen, am Morgen rüste ich das Opfer zu, nach dir halte ich Ausschau, denn du bist kein Gott, dem das Unrecht gefällt. Ein Böser darf nicht bei dir weilen. Nicht bestehen die Stolzen vor deinen Augen. Du hassest alle, die Unrecht tun. Du lässt die Lügner zugrunde gehen. Mörder und Betrüger sind dem Herrn ein Greuel. Ich aber darf dein Haus betreten, dank deiner großen Güte. Ich werfe mich nieder in Ehrfurcht vor deinem heiligen Tempel her. Leite mich in deiner Gerechtigkeit, meinen Feinden zum Trotz. Ebne deinen Weg vor mir. Denn aus ihrem Mund kommt kein wahres Wort. Ihr Inneres ist voll Verderben. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Aalglatt ist ihre Zunge. Gott, lass sie dafür büßen. Sie sollen fallen durch ihre eigenen Ränke. Verstoße sie wegen ihrer vielen Verbrechen, denn sie empörten sich gegen dich. Doch alle sollen sich freuen, die auf dich vertrauen, und sollen immerfort jubeln. Beschütze sie und sie werden jauchzen über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Wie mit deinem Schild deckst du ihn mit Gnade.